ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen. Nina Poppel.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns auch, dass du da bist. Weit gehabt hast du es ja nicht zu uns ins Studio. Du wohnst hier in Stuttgart und man hört schon, wir duzen uns, haben wir so vereinbart, weil es für dich irgendwie sich besser anfühlt. Du kennst es gar nicht anders, ne?
Ich kenne es gar nicht anders. Ich bin für alle nur Nini und es passt auch so für mich.
Warum bist du für alle nur Nini?
Weil ich ja meinen Kanal Nini erklärt Politik habe und ich bin da irgendwie so ein bisschen für viele die große Schwester oder Freundin auf Social Media, die Politik erklärt und da passt Nini ganz gut.
Ist das so auf den sozialen Medien sowieso der Standard, sich zu duzen? Also man sieht sich da überhaupt nicht mehr?
Wir siezen uns nicht, nee. Wir duzen uns alle und es passt auch für mich. Also ich habe auch FollowerInnen, die sind älter, die duzen mich auch alle und es passt für mich. Ich finde das auch nichts mehr Respektloses oder so.
Also du sagst wir und denkst als junge Person, die du ja bist, ja, vielleicht auch schon anders darüber. Du bist Journalistin, studierte Politikwissenschaftlerin. Du hast es gerade gesagt, du erklärst auf den sozialen Medien jungen Leuten Politik, vor allem auf TikTok und Instagram. Da folgen dir zum Beispiel über 300.000 Menschen. Wann hast du denn bemerkt, dass dieser Bedarf, Politik dort zu erklären, in diesem Raum, soziale Medien, dass der da ist?
Du sagst es ja schon, ich habe studiert und während meinem Master an der Uni Stuttgart habe ich ganz viel Demokratieforschung gemacht. Und da war Trump, das war noch seine erste Amtszeit und gleichzeitig war die Corona-Pandemie und ich dachte, wow, was passiert hier? Während der Corona-Pandemie haben ganz viele Leute gesagt, wir leben in einer Diktatur. Trump hat irgendwie auch die Demokratie sehr angegriffen in den USA. Und ich habe gedacht, wenn Leute wirklich sagen, wir leben in einer Diktatur, wissen die offenbar nicht, was eine Diktatur ist. Und dann muss ich da ansetzen, wo junge Menschen sind. Und das war damals ganz klar TikTok. Da war TikTok noch irgendwie neu in Deutschland. Und dann bin ich da rein.
Bei TikTok, das kennt man ja so, da hat man für ein Video früher ja nur eine ganz kurze Zeit zur Verfügung gehabt. Inzwischen kann man da, glaube ich, 10 Minuten epische Videos aufnehmen. Bei dir sind sie trotzdem kurz. Wie bringst du das in der kurzen Zeit, ich habe mal geschaut, meistens unter einer Minute bei dir, auf den Punkt? Also woher weißt du, wo die Leute stehen und was die jetzt brauchen?
Ich versuche immer sehr, sehr niedrig anzusetzen, aber es gibt natürlich Themen, die kannst du nicht in einer Minute machen. Mittlerweile mache ich auch wirklich Videos mit 3 Minuten und es funktioniert trotzdem. Aber zum Beispiel den Nahostkonflikt irgendwie in einer Minute oder auch selbst in 3 zu machen, ist halt unverantwortlich und deswegen mache ich es auch nicht.
Das heißt, du lässt es dann bleiben?
Ich lasse es bleiben, aber ich erkläre den Leuten auch zum Beispiel, warum ich es bleiben lasse. Das bleibt nicht ohne Kritik, was ich auch verstehen kann, aber ich sehe da irgendwie eine sehr große Verantwortung, die ich selber trage, wenn so viele Menschen meine Videos schauen und dann versuche ich das umzusetzen.
Da kommen wir auch noch drauf. Also das ist ja auch die Kritik an sozialen Medien, dass eben Dinge, Leute wie du, einfach was machen können, ohne dafür eine Redaktion haben zu müssen und auch die redaktionelle Kontrolle nicht mehr da ist. Aber um da nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen, worum geht's dir denn? Also warum machst du das?
Ehrlich gesagt, aus sehr idealistischen Gründen. Ich glaube, das ist ja gerade generell durch den Rechtsruck und alles. Viele Menschen haben Angst. Viele Menschen haben Angst um die Demokratie. Viele Menschen wissen nicht mehr, wem sie vertrauen können. Und irgendwie bin ich da so reingerutscht. Am Anfang war das ganz idealistisch während der Corona-Pandemie. Und jetzt mittlerweile denke ich so, die Leute schreiben mir jeden Tag, vielen Dank für deine Arbeit. Und jetzt denke ich so, ich muss das weitermachen. Und es ist mein Job geworden.
Okay,
also ich habe einen Fantasiejob.
Die Rückmeldung treibt dich an.
Ja.
Warum TikTok? Weil das ist ja eine durchaus nicht unumstrittene Plattform, wird aus China, kommt aus China und steht eben auch im Verdacht, dortigen Interessen auch vorwiegend zu dienen.
Ob ich es heute nochmal anfangen würde auf TikTok, weiß ich nicht. Das war damals vor 5 Jahren, im Mai 2020. Da waren halt die ganz, ganz jungen Menschen. Also mittlerweile ist TikTok ja auch so ein Äquivalent zu Instagram. Aber damals war das für mich irgendwie unabdingbar. Da waren wirklich die ab 13 die jungen Leute und deshalb bin ich dahin.
Knapp die Hälfte der jungen Menschen informiert sich online über das politische Geschehen. Ein bisschen weniger nutzen klassische Medien, die meisten beides. Das Vertrauen in Informationskanäle, die online sind, das ist allerdings nicht so hoch. Ungefähr 1/3 der Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel vertrauen Informationsangeboten auf den Kanälen, die du verwendest, nämlich Instagram und TikTok. Wie stellst du als Politikwissenschaftlerin, als Journalistin, als auch Influencerin da das Vertrauen her?
Ich glaube zum einen durch mein Studium, durch meinen Master und durch meine Erfahrung, ich gehe da ganz offen mit um, dass ich auch in den Medien gearbeitet habe und zum anderen ehrlich gesagt meine Person. Ich sitze da in meinem WG-Zimmer, ich wohne mit 5 Frauen zusammen, sitze da im Sweatshirt und manchmal mit meinem Kuscheltier und ganz absurd auf einem Sessel und ich glaube, die Leute vertrauen mir als Nini. Was irgendwie auch fragwürdig ist, weil das ist ja keine Kompetenz, irgendwie Nini zu sein, aber mit mir als Person vertrauen die.
Was hörst du denn von den Menschen? Also man spricht ja bei den sozialen Medien immer von der Community, ja, denen du da jeden Tag Informationen lieferst. Was hörst du von denen? Was kriegst du da zurück?
Danke. Und das finde ich manchmal so absurd. Also die Leute bedanken sich, dass ich meinen Job mache. Und es ist ja mein Job, mit dem ich mittlerweile auch Geld verdiene. Und da ist so viel, ja, Dankbarkeit, dass du in diesen Zeiten, die für uns ja alle irgendwie wild und stürmisch sind, dass du da bist und diesen Job überhaupt machst. Hm.
Zu deinem Job gehört ja auch, dass du deine Fühler ausstreckst und schaust, wie ticken die jungen Leute da draußen, politisch, ja, vor allem. Was kriegst du damit? Wie würdest du die Stimmungslage der jungen, vielleicht auch potenziellen Erstwählerinnen und Erstwähler in Deutschland beschreiben, kurz vor der Bundestagswahl?
Frustriert, traurig und ängstlich. Also ich nehme das ganz oft auf. Ich habe das irgendwann so bemerkt, dieses Stichwort Weltschmerz. Ganz viele junge Menschen haben Weltschmerz und wirklich Angst und schauen total deprimiert in die Zukunft.
Woran machst du das fest?
Weil sie es mir sagen. Mhm. Also zum Beispiel, was erzählen die mir? Also für mich selbst, also wenn ich jetzt ganz persönlich auch von mir sprechen kann als junger Mensch, der Tag, an dem Donald Trump wiedergewählt worden ist und die Ampelkoalition zerbrochen ist, es war an einem Tag, als das Ergebnis feststand, da war ich auch fertig mit der Welt. Ich habe gesagt, das ist für mich ein ganz dunkler Tag, den ich auch nicht vergessen kann. Und da geht halt auch viel Vertrauen weg und da kommt viel Angst hoch. Mhm. Und das verstehe ich. Und dann frage ich die Community auch immer und dann teile ich das auch immer. Sagt mir, wie fühlt ihr euch? Und da kommt eben ganz oft Angst und...
Ja, da müssen wir ja gar nicht so weit gucken. Wir können einfach auf gestern schauen. Da gab es eine Zäsur, kann man sagen, im Deutschen Bundestag, die man, glaube ich, ohne dabei reißerisch zu sein, als historisch bedeutsam bezeichnen kann jetzt schon. Da bekommt ein Antrag der CDU-CSU, also der Union, der Fraktion im Bundestag, nur eine Mehrheit, weil die AfD dafür stimmt. Das hat es noch nicht gegeben im Deutschen Bundestag. Für dich als junge Frau, als junge Wählerin, als Politikwissenschaftlerin, wie hast du das wahrgenommen, diese Abstimmung?
Schlimm. Also es ist, ich glaube, zum einen geht da auch wieder Vertrauen kaputt, wenn Friedrich Merz noch sagt, die Brandmauer steht mit mir und jetzt haben viele das Gefühl, irgendwie kann ich ihm noch vertrauen, geht jetzt die Brandmauer kaputt. Und gleichzeitig, man hat so Angst vor diesem Rechtsruck und er normalisiert es, also Friedrich Merz normalisiert ein Stück weit die AfD, indem er mit ihnen paktiert. Und das macht Leuten halt Angst. Und ich glaube, viele können sich das nicht erklären und verstehen es auch einfach nicht. Es ist ja auch symbolträchtig. In dem Sinne, es hat ja jetzt keine richtigen Konsequenzen, dass das jetzt bindend ist, aber es ist halt symbolträchtig. Und ich glaube, für viele Leute, die einen verstehen es nicht.
Mhm. Aber es ist nicht auch richtig, dieses Zeichen zu setzen, also wenn er sagt, die CDU-CSU möchte einen schärferen Kurs in der Migrationspolitik, dann zu sagen, ich stelle rein, was ich inhaltlich richtig finde. Dieses Argument kam von der CDU zum Beispiel. Übrigens hat die FDP dem Antrag auch zugestimmt. Das fällt ja häufig unter den Tisch gerade. Und dann soll eben zustimmen, wer zustimmt.
Ich versuche ja immer, meine persönliche Meinung rauszuhalten, auch auf meinem Kanal. Deswegen würde ich da jetzt nichts zu sagen. Schwierig. Ich glaube, man kann beide Seiten so sehen, wie immer.
Was war denn zum Beispiel im Netz los, um jetzt mal die Meinung vielleicht von anderen Leuten aufzugreifen? Was hast du da, weil du bist da ja ständig. Was hast du da mitbekommen?
Ich bin da ständig und ich bin da, glaube ich, auch eher in einer sehr linken Bubble. Da war das natürlich, also auch ich habe es bei Kolleginnen gesehen, die das ganz stark aufnehmen. Das war... Ja, wie du sagst, ein historischer Tag, eine Zäsur und Weltuntergangsstimmung.
Jetzt sagst du, du bist in deinen sozialen Medien in einer linken Bubble. Daran bin ich gerade wirklich hängen geblieben an diesem Satz. Also du bist Journalistin, du kannst nicht in der linken Bubble sein. Wie kann das sein?
Zu Recht. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Missverständnis. Ich folge natürlich auch vielen Kollegen und Kolleginnen oder Aktivistinnen und Aktivisten und da komme ich dann manchmal rein.
Wie kommst du denn da raus? Also ich meine, das ist ja für die sozialen Medien sind ja dafür bekannt, dass sie die sogenannten Rabbit Holes, also diese Hasenbauten erzeugen, wo man eben dann Videos der gleichen, sage ich mal, politischen Richtung anklickt und dann damit überflutet wird und plötzlich nur noch das sieht.
Tatsächlich, wie komme ich da raus? Ich bin da oft gar nicht so drin, weil ich selber auf den sozialen Plattformen nicht konsumiere. Ich gucke auch bei Welt TV rein oder lese die NZZ, um da eben rauszukommen, um eben nicht in dieser Rabbit Hole zu sein. Und ja, ist so absurd, dass ich mich selber gar nicht auf Social Media informiere, aber ich komme halt irgendwie aus diesem klassischen Journalismus und mach's zwar, aber nutze es selber nicht.
gibt ja viele gängige Klischees über Jugendliche und jetzt gerade unsere Diskussion löst natürlich auch Reaktionen aus bei den Hörerinnen und Hörern. Jetzt sagt zum Beispiel Stefan Groß aus Filderstadt, ich glaube, es wäre an der Zeit, dass diese jungen Leute aus ihrer linksgrünen Bubble herauskommen, denn er sieht den eigentlichen Tabubruch von gestern darin, dass Links-Rot-Grün für diese überfälligen Gesetzesvorschläge zur Migrationseinschränkung nicht zugestimmt haben. Das ist jetzt auch ein bisschen gefärbt, diese Aussage, politisch natürlich, aber man muss sagen, diese links-grüne Bubble bei den Jugendlichen, gibt es die?
Ja, gibt es diese Bubble? Ich würde jetzt mal sagen,
oder ja, ausschließlich? Sind die da ausschließlich?
Es kann ja gar nicht sein, wenn wir auf die Landtagswahlen im Osten letztes Jahr schauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent es waren von den jungen Leuten. Ich glaube auch 29%, die wirklich die AfD gewählt haben. Das spricht ja schon mal dagegen. Also eigentlich würde man denken, man sagt ja immer, man fängt links an und wird im Laufe des Alters immer konservativer. Stimmt das noch? Ich würde sagen, nein.
Also Stefanie Schieß sagt, das stimmt nicht. Ihr machen nämlich die Aussagen von Friedrich Merz Angst. Und weniger Angst, sondern wie weit rechts unsere Jugend zum Teil steht. Sie hat selber zwei Töchter und erschreckt sich manchmal selbst, was die so sagen.
Ich erschrecke mich ehrlich gesagt auch manchmal selbst. Und ich glaube, dass viele gar nicht wissen, was das gerade bedeutet. Ich glaube, viele sind irgendwie orientierungslos und werden dann vielleicht wirklich auf Social Media gecatcht von einfachen Parolen, von Populismus. So funktioniert ja auch Populismus. Man versucht irgendwie mit einfachen vermeintlichen Lösungsansätzen Leuten die Welt zu erklären. Und das macht die AfD leider sehr erfolgreich.
Also sind junge Leute jetzt links oder rechts? Also erstmal sind sie interessiert an Politik. Das ist ja entgegen der gängigen Klischees dieses Interesse an Politik kontinuierlich angestiegen. Aber viele Jungwählerinnen und Wähler sind tatsächlich noch unentschlossen. Das sieht man jetzt natürlich 3 Wochen vor der Bundestagswahl immer noch. Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube generell, dass viele orientierungslos sind. Wenn wir an die Bundestagswahl 2021 denken, da haben ganz viele ja noch die Grünen gewählt und die FDP. Warum haben damals so viele die FDP gewählt? Weil die auf Social Media gecatcht worden sind, auf TikTok. Mittlerweile ist die AfD da ganz groß. Ja, es könnte jetzt einfach wieder in die andere. Ich glaube, junge Wählerinnen und Wähler sind halt oft eher noch unentschlossen. Und je nachdem, was passiert, ich glaube auch zum Beispiel Aschaffenburg, könnte natürlich auch dazu führen, dass viele jetzt eher nach rechts gehen.
Also du sagst jetzt, weil sie auf Social Media gecatcht wurden. Ein anderes Argument wäre zum Beispiel, die FDP war 2021 Oppositionspartei, genauso wie die Grünen. Heute ist die CDU und die AfD sind die Oppositionsparteien. Also neigen jüngere Wählerinnen und Wähler eher dazu, die Opposition zu unterstützen?
Ja, auf jeden Fall. Glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, was auch ein Riesending ist, es wird ganz oft immer auf Social Media geschoben. Social Media, alles ist so schlimm mit Social Media. Aber ich glaube, viele junge Menschen, worum geht es im Wahlkampf? Mhm. Geht es da um junge Menschen? Sag's mir. Ich höre nichts. Es geht immer, wir müssen die Demokratie retten, Migration, Wirtschaft, Rente. Aber wo sind die jungen Menschen?
Also junge Menschen fühlen sich nicht angesprochen. Die jungen Wählerinnen und Wähler, die sind zwar aktuell nur in Anführungsstrichen 4% der Wählerschaft, die sie ausmachen, aber die sind die Zukunft an unseren Wahlurnen. Worauf legt diese Altersgruppe, jetzt nehmen wir mal die Erstwählerinnen und Erstwähler vielleicht so 18 bis 24, worauf legen die politisch und gesellschaftlich vor allem Wert?
Ich glaube, ganz viele haben Angst um die Demokratie, aber viele haben auch Angst, also das Thema Wirtschaft treibt viele Menschen um. Aber auch zum Beispiel, ich habe auch gelesen, Rente. Es haben ja auch viele Leute geschrieben, so kriegt meine Mama, kriegt mein Papa überhaupt noch Rente?
Das ist zum Beispiel ein Thema, aber betrifft sie selber ja jetzt erstmal peripher. Kommen wir vielleicht mal zum Thema wirtschaftliche Sicherheit. Also viele junge Menschen haben ja eher weniger Geld zur Verfügung. Das war schon immer so. Und da kommt jetzt die Angst vor den immer weiter steigenden Lebensunterhaltskosten, Miete, Energie und. Was bewegt die Leute da? Was hörst du da in deiner Community?
In meiner Community, aber auch bei mir privat. Ich wohne ja in Stuttgart, ich wohne Stuttgart-Mitte. Allein schon die Mieten, ich wohne auch in einer 5er-WG. Und zahle für mein WG-Zimmer 550 Euro. Wohne da jetzt auch nicht im Luxus. Also gerade das ist ein Riesenthema. Und dann, ich glaube, es ist ja schon wieder ein bisschen besser geworden, auch Thema Inflation. Aber dass alles immer teurer und teurer wird, das macht den Leuten Angst. Ist auch zum Teil eine gefühlte Angst, aber auch eine reale Angst.
Tatsächlich ist es so, knapp 3/4 der Jugendlichen wünschen sich ja und streben auch nach einem höheren Lebensstandard. Wie nimmst du das wahr? Also ist da so das Streben nach viel Geld und Macht, ist das so der Hauptantrieb bei den Jungen?
Was sehen wir auf Social Media? Wir sehen ganz oft irgendwie ein schönes Leben. Das hatte ich mit 18 auch und dachte ich so, wow, wie hier alle, was die hier für Wohnungen und Reisen machen. Ich glaube, das beeinflusst uns auch. Irgendwie ist es auch normal, wenn du irgendwie Schülerin oder Schüler und Student bist, dass du dann halt auch mehr haben willst. und mithalten willst. Gleichzeitig nehme ich so eine Frustration wahr. Also wir machen da auch immer Witze drüber. Ich werde nie ein Eigenheim haben. So, wir sagen dann immer früher, die Boomer, das ist ein bisschen abwertend, aber wir machen halt so Späße drüber. Da konntest du halt noch ein Haus kaufen. Das können wir alle gar nicht mehr. Es ist viel Frustration auch.
Also die Erkenntnis, dass man mit eigener Arbeitsleistung eigentlich so Dinge wie Eigenheim oder vielleicht was zurückzulegen gar nicht mehr erbringen kann.
Definitiv.
Also es scheint ja auch weniger die Angst vorzuherrschen, dass jetzt kein Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz bekommen wird. Oder wie nimmst du das wahr? Weil Arbeitsplätze gibt es ja genug.
Also würde ich auch so sagen. Also die Angst sehe ich nicht. Ich glaube, ein Stück weit haben wir so viele Menschen noch in sich. Ich kann alles werden und schaffen, wenn uns das auf Social Media auch vorgelebt wird. Entweder du wirst was oder bist halt selber schuld, wenn du nichts wirst. Ich glaube, diese Mentalität kommt bei vielen mit.
Wie ist es denn bei dir persönlich? Also ich meine, du bist ja auch sehr ambitioniert. Wo willst du denn noch hin?
Kanzlerin. Nein, Spaß. Frag mich immer an. Wo will ich noch hin? Ich würde gerne die 500.000 FollowerInnen erreichen. Ich sage immer, ich habe eine Mission und ich würde gerne so viele Menschen wie möglich erreichen. Aber ich träume nicht mehr von einem Haus, sage ich dir ehrlich. Also dieses Bild, das ich früher hatte, das habe ich nicht mehr.
Also das heißt, dass den Lebensunterhalt zu bestreiten erstmal so das Hauptziel ist, dann steckst du dir Etappenziele mit deinen Followern. Migrationspolitik. Da ist natürlich jetzt ein Riesenthema für den kommenden Wahlkampf. Knapp 20%, im Osten ist es ein Drittel der Jugendlichen, hätten nach der Shell-Studie 2024 Vorbehalte dagegen, wenn eine Familie mit syrischem Migrationshintergrund neben ihnen einziehen würde.
Das ist erschreckend. Das ist ganz arg erschreckend und schlimm.
Ja, also sind wir da, ist die Jugend dann doch irgendwie wieder nach rechts gerückt?
Definitiv. Also ich glaube, da spielt Social Media schon eine große Rolle, gerade wenn wir an TikTok denken. Das ist ja Wahnsinn. Auch zum Thema, heutzutage kann sich es gar niemand mehr leisten, nicht politisch zu sein. Weil gerade eben schaust du noch ein Katzenvideo und im nächsten Video bist du irgendwie in einem Livestream von einem AfDler drin. Und im nächsten Video siehst du irgendwie, ich weiß noch, beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine 2022 im Februar, plötzlich siehst du Videos aus einem Bunker in der Ukraine. Also du bist einfach immer davon. Du bist mittendrin und ich glaube zum Beispiel auch so diese Messeattacke in Aschaffenburg, das politisiert und wird halt komplett polarisiert auf den sozialen Plattformen aufgegriffen und beeinflusst viele Menschen.
Was tust du jetzt zum Beispiel, um den Menschen, die deinen Kanal schauen, das ein bisschen einzuordnen? Weil wenn man das so ungefiltert kriegt, dann macht es ja zumindest auf Dauer etwas mit einem. Natürlich insbesondere dann, wenn man jung ist.
Ich sag ganz oft, wir müssen erstmal durchatmen. Also weil du jetzt Aschaffenburg ansprichst, habe ich auch einen Post zugemacht und habe gesagt, normalerweise mache ich immer am Freitag meinen Wochenrückblick, den mache ich auch sehr schnell und witzig und habe gesagt, das können wir jetzt nicht machen. Und zu Aschaffenburg, wir müssen jetzt erstmal durchatmen, wir müssen eine Diskussion über Migration führen, aber nicht aus diesem Impuls der Wut, Trauer und Aggression hinaus, sondern wir müssen erstmal durchatmen. Also das versuche ich immer so weiterzugeben. Nicht da drauf springen, auch mal das Handy weglegen.
Was bewegt Menschen, die, sag ich mal, zwischen 18 und etwas über 30 sind, politisch vor allem? Und da ging es vorhin zum Beispiel darum, was kann ich mir eigentlich noch aufbauen mit dem, was ich arbeite? Und da hatte ich dann gesagt, ja, also die Rente der Eltern zum Beispiel, wie kriegen die eigentlich noch? Das betrifft eigentlich die Jungen nicht. Da sagt Herigel Beatrix, also Beatrix Herigel, schätze ich mal aus Mühlacker, die sagt, das betrifft sie schon unmittelbar, die Jugendlichen. Zum Beispiel, wenn die Eltern abhängig von Sozialhilfe werden, dann kommt die Verpflichtung zum Elternunterhalt ins Spiel. Stimmt.
Stimmt, da reden wir auch privat im Freundeskreis auch viel drüber, tatsächlich.
Und wie steht es denn zum Beispiel mit dem Thema Klimaschutz? Vor 5 Jahren war das der entscheidende der entscheidende Grund, eine bestimmte Partei oder zu wählen oder eben nicht zu wählen. Wie engagiert die sich im Klimaschutz für die jungen Wählerinnen und Wähler? Ist das heute immer noch so?
Ich würde sagen, nein. Einfach weil wir so viele globale Krisenherde haben, die so akut sind und erscheinen, dass die Klimakrise, die auch akut ist eigentlich, nach hinten rückt.
Mhm. Wenn man da vielleicht mal hinguckt, diese Kriege in der Ukraine, die machen natürlich allen Angst. Also der Krieg in der Ukraine oder auch der Nahostkonflikt. Auch da scheiden sich die Geister. Wie ist es bei den Jugendlichen?
Definitiv auch. Also es gab... es gibt doch heutzutage fast immer zu allem zwei Lager, zwei extreme Meinungen. Natürlich gibt es auch Leute, die ziehen sich eher zurück und sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie eine gemäßigte Meinung. Aber viele haben eine Meinung und man hat auch das Gefühl, man muss eine Meinung haben, weil du bist ja irgendwie immer mittendrin. Wie ich vorher gesagt habe, du schaust ein Katzenvideo und plötzlich bist du mitten im Nahostkonflikt und jemand erzählt dir seine Seite oder die andere Seite oder du siehst irgendwelche Bilder vom Krieg. Du bist mittendrin, du kannst es dir nicht mehr leisten, keine Meinung zu haben.
Also auch genauso wie in der Gesamtbevölkerung spaltet der aktuelle Gaza-Konflikt auch junge Menschen. Wenn wir jetzt mal schauen, wo geht's hin? Bei der letzten Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg im September 24, da haben jeweils knapp 31% eine in Teilen gesichert rechtsradikale Partei gewählt. Das entspricht dem Gesamtergebnis der AfD, ist aber für diese Altersgruppe überraschend gewesen. In Thüringen waren es sogar 38%, bei 33% insgesamt. 10-12% Sarah Wagenknecht. Noch eine ziemlich unbekannte Partei. Verschiebt sich da gerade wirklich was bei den Jugendlichen?
Ich glaube definitiv. Also die Zahlen sprechen ja dafür.
Aber kann man das so anwenden, auch auf ganz Deutschland und jetzt auch auf die Bundestagswahl?
Ich bin da manchmal ein bisschen naiv, weil ich naiv sein will, jetzt in Bezug auf die Bundestagswahl und habe immer noch die Hoffnung, dass es nicht so sein wird.
Glaubt man den großen Jugendstudien, so wie zum Beispiel der Shell-Studie, die ja jetzt gerade erst rausgekommen ist, dann hat es diesen Rechtsruck bei Jugendlichen nicht gegeben und gibt ihn auch nicht. Aber sehr viele Jugendliche empfinden die Politik der etablierten Parteien als eigentlich nur, und das hast du auch angedeutet, für die Alten gemacht. Also Stichwort Gerontokratie. Ist da was dran?
Ehrlich gesagt irgendwie schon. Und zum Teil kann ich es manchmal auch, es waren jetzt harte Zeiten für junge Menschen. Also jetzt, wenn wir an die Corona-Krise auch denken und jetzt die große Angst, und es wird viel auch von etablierten Parteien immer so gesagt, wir müssen den Rechtsruck verhindern, aber es wird nicht gesagt, also junge Menschen können heutzutage gar keine Träume, Ziele, Visionen mehr und Forderungen an die Politik stellen, weil wir haben immer so das Gefühl, wir müssen nur das Schlimmste verhindern, wir müssen nur diese Weltuntergangsstimmung irgendwie aushalten und abwehren, aber Träume und Visionen, weiß nicht, wie viele Leute das noch haben, junge Menschen auch.
Also das heißt, die Jüngeren haben sich schon von der Illusion verabschiedet, dass sie den Lebensstandard ihrer Eltern zum Beispiel halten können?
Wenn ich jetzt für mich spreche und auch meine Freundin, ja.
Eine große Lust auf Veränderung in der Politik, die ist schon da bei den jungen Wählerinnen und Wählern bei der Europawahl im letzten Jahr. Da hat sich das vor allem durch die Wahl von Kleinstparteien, diese Lust auf Veränderung geäußert. Also Parteien wie zum Beispiel Volt oder die Tierschutzpartei, die nicht im Deutschen Bundestag sitzen, die bekamen fast ein Drittel der jungen Stimmen. Also junge Menschen sind dann wohl doch nicht so festgefahren in ihrer Wahlentscheidung.
Ich glaube zum einen nicht so festgefahren, aber wir müssen auch die Europawahl jetzt zum Beispiel von der Bundestagswahl trennen, weil wir da einfach ein anderes Wahlrecht haben. Wir haben ja jetzt die 5%-Hürde im Bundestag, die haben wir in der Europawahl nicht. Und da macht es vielleicht auch für viele Menschen erstmal mehr Sinn, einer kleinen Partei eine Stimme zu geben, weil sie das Gefühl haben, sie werden dann auch dort repräsentiert. Ich glaube, dass jetzt bei der Bundestagswahl auch viele taktieren und einfach so denken, wie kann ich die AfD verhindern, wem gebe ich da meine Stimme? Und dann wahrscheinlich eher keiner kleinen Partei.
Ja, viele werden sicher auch denken, wie kann ich die Ampel nochmal verhindern oder auch eine rot-grüne Regierung? Also irgendwas zu verhindern scheint ein Antrieb zu sein. Also darüber haben wir ja schon gesprochen. Oppositionsparteien werden vorwiegend von jungen Leuten häufig unterstützt. 2021 waren das FDP und Grüne. Jetzt ist es eher CDU, CSU und AfD. Welche Parteien werden denn aus deiner Sicht in der Bundestagswahl in drei Wochen die Nase vorn haben? Bei den Jungen. Jetzt darfst du mal in die Glaskugel schauen.
In die Glaskugel. Ah, ich glaube tatsächlich eben die Union. Bei den Jungen auch, ja. Ich hab schon so das Gefühl, dass bei vielen das auch ankommt, dass Friedrich Merz ist ja auch ein krasser Rhetoriker und dass der denen irgendwie so ein bisschen Halt gibt. Und ich hab das Gefühl, viele werden trotzdem auch noch die Grünen wählen. Die SPD weiß ich nicht, kann ich mir nicht so vorstellen. FDP haben wahrscheinlich auch viele das Gefühl, lohnt sich nicht. Knacken die überhaupt die 5%-Hürde? BSW ist ja gerade generell auch nicht so gut in den Umfragen.
Das klingt aber jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, eher taktisch. Also wählen die Jungen auch taktisch? Weil sie eben nicht so festgefahren sind, weil sie nicht einer Partei, früher war es ja so, da war man ein Sozi und dann ist man das Leben lang geblieben, auch wenn die mal nicht so toll waren, ein paar Jahre. Scheint nicht mehr so zu sein.
Ne? Definitiv nicht, nee. Ja.
Welche Rolle spielen denn so Kleinst- und Kleinparteien? Also wenn man jetzt gerade in die sozialen Medien schaut und sieht man, Volt, die Partei und auch manche andere sind da sehr aktiv, versuchen die jungen Leute anzusprechen, manchmal unklar mit welchen Inhalten. Wie würden die aus deiner Sicht, werden die es schaffen? Die Volt hat sich 7% gesteckt, schaffen die es in den Bundestag? Stehen bei 1%, also.
Also ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, aber ich finde es spannend, dass du es auch ansprichst, weil Volt taucht bei mir permanent auf. Und auch die meine Community schreibt mir Privatnachrichten oder auch Kommentare, erklär Volt, sag was zu Volt. Also Volt ist schon gerade, glaube ich, auf den sozialen Plattformen sehr präsent. Die anderen Parteien nehme ich jetzt nicht so wahr. So jetzt wie die Partei war ja auch immer sehr präsent bei der Bundestagswahl, nehme ich jetzt dieses Mal nicht so wahr und die Tierschutzpartei auch nicht. Aber Volt, ja.
Also Benjamin Göckeler ist fünffacher Familienvater und Lehrer an einem beruflichen Gymnasium. Also sagt, er ist auch mittendrin in der Welt der heutigen Jugendlichen. Und dieses Mittendrin-Sein, das würde er sich auch von der Politik, aber auch von den Medien wünschen. Was können denn die Parteien tun, um für junge Menschen attraktiver zu sein, um da mittendrin zu sein? Müssen die mal mehr rausgehen aus ihrer, jetzt nehme ich den Begriff, den ich eigentlich versuche immer zu vermeiden, aus ihrer Blase raustreten?
Ich glaube schon. Ich find's auch schwierig. Es ist ja auch zum Teil, ich glaube, es ist schon ein Anfang, irgendwie jetzt da dem Trend hinterher zu rennen auf TikTok und auch zu sein. Ich glaube auch im echten Leben irgendwie Leuten begreifbar zu machen, was ist Demokratie, was ist Politik. Ich persönlich finde es aber auch, ich wüsste jetzt auch nicht, ich habe auch nicht das Rezept.
Also du wüsstest nicht, was ein Rezept ist, wie würde man denn dich ansprechen jetzt zu sagen, ohne sich bei dir anzubiedern, um dich aber irgendwie zu erreichen? Also wo ist denn dein Zugangsventil, sage ich jetzt mal?
Ich glaube, was auch so ein großes Ding ist, dass viele junge Menschen gar nicht mehr so krass in diesem gesellschaftlichen Leben sind, gerade in der Stadt, so wie früher jetzt irgendwie mit Vereinen und was es alles gab. Ich glaube, wie man mich anspricht, ist schon Social Media. Und da gibt es schon auch einfach so einzelne PolitikerInnen, die mir jetzt so auffallen, bei denen die ich kenne, wo ich vielleicht gar keinen Zugang jetzt zu der Partei oder so habe.
Da müssen wir in Bezug auf die Jungen auf jeden Fall mal über die sozialen Medien sprechen. Es gibt eine Studie der Uni Potsdam, nach der die Dominanz zum Beispiel der AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht in den sozialen Medien vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland ziemlich eindeutig dargestellt wird. Kann man das auf die Lage vor der Bundestagswahl jetzt übertragen? Sind AfD und BSW immer noch diejenigen, die die sozialen Medien beherrschen?
Definitiv. Also gerade auf TikTok ist es ja Wahnsinn, wie viele Accounts es gibt, die sogar nicht unter AfD-Name laufen. Also es sind ganz viele auch Anhänger, die irgendwelche Livestreams machen. Und ich persönlich sehe auch ganz viel davon. Ich glaube, Sahra Wagenknecht macht bei YouTube immer ihre Wochenschau, die sehr gut geklickt wird. Also da ist schon eine besondere Dominanz dieser zwei Parteien zu sehen.
Wie ist denn die Präsenz der Parteien generell jetzt so, wenn wir mal die sozialen Medien nehmen, und ich glaube, da sind es vor allem gerade TikTok und Instagram vom Meta-Konzern und TikTok vom ByteDance-Konzern aus China, die da jetzt von den Jungen am meisten frequentiert werden. Wer ist da am präsentesten neben AfD und BSW?
Die Grünen. Aber die Grünen auch gar nicht unbedingt immer freiwillig, weil es gibt ja natürlich auch viel grünen Hate nach wie vor, gab es auch schon 2021 zur Bundestagswahl. Die sind immer sehr groß in den Medien.
Na gut, Hassrede ist wahrscheinlich in alle Richtungen ein großes Problem in den sozialen Medien.
Ja, aber ich persönlich finde, es war damals schon, und ich weiß nicht, wie es du siehst, aber es gibt schon auch einfach viel Fake News über die Grünen. Da gibt es schon einfach auch immer eine richtige Kampagne, die gefahren wird.
Ja gut, AfD-Fans würden sagen, es gibt viel Fake News über die AfD. Da stehen, glaube ich, immer die Meinungen nacheinander. Ich glaube, eine Moderation wäre in dem Fall gut. Die wird ja gerade von den großen Konzernen, jetzt zuletzt Meta, hat Zuckerberg angekündigt, Faktenchecks werden abgeschafft. Wie findest du denn diese Entwicklung als eine, die selbst dort viele Follower hat?
Schwierig. Also wenn wir dran denken, dass 2021 der Sturm aufs Kapitol irgendwie angefacht wurde durch Donald Trump, durch seine Hassrede. Und es gibt ja viele Beispiele so in den sozialen Medien, dass zum Beispiel auch der Völkermord an den Rohingya in Myanmar wurde auch auf Facebook angefacht. Und das ist einfach schwierig. Und wenn wir dran denken, wie viel Macht soziale Plattformen mittlerweile haben, also dass auch Medien auf soziale Plattformen schauen, was wird da diskutiert, was wird da gemacht. Und früher haben irgendwie die klassischen Medien irgendwie Themen gesetzt, nach journalistischen Standards, nach Kriterien. Und mittlerweile, wie werden Themen denn groß? Indem sie halt auch viele Kommentare bekommen. Warum bekommen Beiträge viele Kommentare? Indem sie polarisieren. Mhm. Und Medien sind irgendwie auch abhängig von Plattformen und was groß wird. Und das ist ja sehr schwierig, weil Algorithmen sind nicht neutral.
Mhm. Wenn wir das Stichwort Algorithmen nehmen, wie funktioniert denn diese Meinungsbildung politisch generell auf den sozialen Medien? Also ist das eher oberflächlich? Wir haben gerade kurz darüber gesprochen, zum Beispiel diese neue Partei Volt, die bei jungen Wählerinnen und Wählern bei der Europawahl sehr bekannt war, hat für mich irgendwie, also verstehe ich manchmal nicht genau, was die meinen, weil da gar kein großer Inhalt transportiert wird.
Viel ist leider oberflächlich und viel bleibt man natürlich auch in seiner eigenen Bubble, kein schönes Wort, aber so zum Beispiel die Menschen, die ich auch erreiche, so ehrlich muss man auch sein, die waren wahrscheinlich vorher schon informiert. Also das ist schön, dass ich die erreiche, aber ich glaube so mein Traum, das ist eine Utopie, dass ich auch ganz viele unpolitisierte Menschen erreiche oder Leute, die einfach wirklich zum Beispiel AfD-nah sind. Ich glaube, das findet oft nicht statt.
Das liegt ja auch am Algorithmus.
Liegt am Algorithmus, natürlich. Warum? Weil die Plattform hat natürlich ein Interesse, dass ich so lange wie möglich auf der Plattform bin. Dann können die Werbung schalten und das erreichen die halt nur, wenn mich die Beiträge interessieren.
Wenn man jetzt auch großen Studien glauben darf, dann sind es aber doch gar nicht mal so viele unter den jungen Wählerinnen und Wählern, die ausschließlich die sozialen Medien benutzen. Also sie benutzen viel die sozialen Medien, aber auch die sogenannten klassischen Medien, also Radio, Fernsehen, Zeitung und so weiter. Welchen Einfluss hat denn TikTok und Co. trotzdem auf das Wahlverhalten der jungen Wählerinnen und Wähler? Ist es entscheidend?
Ich glaube schon, dass es sehr entscheidend ist, weil wann bist du auf so einer Plattform? Wenn du im Bus sitzt, wenn du im Bett liegst, also wenn du dich irgendwie auch unterhalten willst, wenn du vielleicht, das sind irgendwie sensible Momente und da wirst du dann gecatcht und auch vielleicht auch unterbewusst wirst du viel irgendwie mit an Bord gezogen.
Wenn du dann auf den sozialen Medien so diese Videos produzierst, kannst du mal kurz umreißen, wie viel Zeit nimmt das eigentlich in Anspruch? Weil so kommt ja auch mal was Geschnittenes rein und so. Das kostet Zeit, oder?
Ehrlich gesagt, das ist ein Vollzeitjob. Also ich finde, man kann sich das selber mal gar nicht vorstellen, aber wegen die Recherche, dann mache ich ja Schnitt, ich mache den Dreh, ich schreibe ein Skript. Das ist ein Riesending. Und du musst ja auch zum Teil auf die Themen kommen und gucken, auch Kommentare und Nachrichten beantworten. Das ist schon ein großes Ding.
Die Möhre, die einem da vor die Nase gehängt wird, ist ja immer mehr Followerinnen, mehr Follower zu kriegen. Das hast du ja vorhin auch als eins deiner Ziele angegeben. Aber willst du eigentlich insgeheim, also du hast ja auch schon hier im SWR beim Talentnetzwerk sein dürfen, eine ganze Zeit lang hast fürs ZDF gearbeitet. Eigentlich willst du vielleicht doch ins traditionelle Medium rein?
Ich schiehe schon immer rüber. Also das war mein ganz großer Traum ursprünglich. Petra Gerster, damals ZDF Heute Nachrichten, hat sie moderiert. Sie war mein Vorbild und Marietta Slomka. Und mittlerweile bin ich ganz offen und guck mal, was passiert.
Saßen hier alle beide schon, sowohl Slomka als auch Petra Gerster. Gehen wir nochmal zurück in die sozialen Medien. Also dieser Algorithmus, dass einem immer wieder das Gleiche angezeigt wird. Also Beispiel, ich gucke einmal ein Baseball-Video, dann werde ich geflutet mit Baseball-Videos. Das nennt man ja im Denglisch, im Neudeutsch nennt man das Rabbit Hole. Wie komme ich da raus?
Du müsstest dich eigentlich ganz aktiv selber drum kümmern, da irgendwie rauszukommen. Also ich mache das zum Beispiel wirklich immer mal wieder. Du kannst anklicken, dass ein Video dich nicht interessiert. Und das mache ich immer, dann wird es weniger. Also das heißt jetzt nicht, dass es gar nicht mehr ausgespielt wird, aber weniger. Aber so einen richtigen Einfluss, dass du jetzt irgendwie was anderes gucken möchtest, kannst du eigentlich, du müsstest halt immer wieder einzeln diese Themen suchen.
Man kann es aktiv steuern, aber hat seine Grenzen. Ja. Der Algorithmus hat die Macht. Nochmal die Frage. Also Parteien, was können die tun, um Menschen sich anzunähern, die gerade junge Leute sind? Da hat zum Beispiel Bernhard Göckler nochmal geschrieben, der gesagt hat, man kann doch zum Beispiel das machen, indem man nicht immer nur das Schlechte benennt, sondern auch mal konstruktiv tätig wird. Wäre das ein Ansatz?
Kannst du bestimmt machen, aber du bekommst keine Aufmerksamkeit dafür. So funktioniert es halt leider. Also dass halt irgendwie negative Nachrichten oder negative Themen viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und warum gehen viele Politiker auf gewisse Themen? Weil das wieder auch in den Medien und auf den sozialen Plattformen stattfindet und danach richtet man sich. Das ist leider das Problem.
Könnte denn eine Lösung sein, dass jetzt zum Beispiel die Parteien auch im echten Leben mehr Möglichkeiten bieten, mitzuarbeiten, ohne dass man gleich Parteimitglied werden muss? Weil Parteibücher scheinen ja nicht mehr so angesagt zu sein bei den Jungen.
Sind nicht mehr so angesagt, aber zum Beispiel letztes Jahr nach dieser Demokratie-Protestwelle, nachdem da irgendwie dieses Treffen in Potsdam rauskam, nach der Korrektivrecherche, sind ja viele auch wieder in eine Partei eingetreten. Ich glaube ganz oft, also ich habe auch zum Beispiel im Bundestag mal ein Praktikum gemacht oder bei einer politischen Nichtregierungsorganisation, es gibt so viele Angebote oder auch irgendwie bei Podiumsdiskussionen dabei zu sein, irgendwo mitzuarbeiten, aber oft wissen wir das gar nicht. Das ist auch ein großes Problem.
Sind junge Menschen in der Politik zu unsichtbar?
Finde ich schon. Also es gibt jetzt ja schon auch ein paar Gesichter, also von jungen Menschen, die man jetzt auch kennt. Philipp Amthor, Ricarda Lang, wie sie alle heißen. Es wird, glaube ich, schon besser. aber nach wie vor ja.
Wir haben noch weitere Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Herbie zum Beispiel aus Weil am Rhein, der möchte wissen, ob und wann die Bundestagswahl denn auch für 16-Jährige geöffnet werden wird. Ob du dazu was sagen kannst, bei kleineren Wahlen dürfen sie ja bereits mitwählen und mitentscheiden, also bei Landtagswahlen zum Beispiel.
Ja, bei Landtagswahlen, also nicht bei allen Landtagswahlen, aber ja, bei vielen Teil, und Kommunalwahlen. Genau. Bei der Europawahl wurde es ja jetzt umgesetzt von der Ampelkoalition, war auch ein Ziel. Generell sind die Ampelparteien für die Herabsenkung des Wahlalters, aber es ist nicht so leicht, weil da muss tatsächlich die Verfassung, also das Grundgesetz, geändert werden, weil da steht, es muss eben mit Vollendung der, also es mit der Volljährigkeit. Und dafür gibt es einfach keine Mehrheit. Also wer ist dafür? Die Ampelparteien. Die Linke ist dafür und dagegen ist die Union und die AfD und man braucht eine Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz zu ändern und das ist nicht absehbar, dass es jetzt kommt.
Mhm. Ulrike Trümmer hört uns zu und fragt sich, warum ich dich vorhin nicht habe ausreden lassen. Wenn es so war, tut es mir leid. Sie würde sich interessieren, was du darüber denkst, ob junge Leute auch die AfD wählen. Das ging völlig unter. Also was du darüber denkst, dass sie das tun.
Also ob sie das überhaupt tun?
Ja.
Ja, natürlich. Also es gibt ja auch schon Zahlen, dass sie es getan haben. Und ich glaube auch ganz, also es ist ja auch bekannt, dass viele junge Männer vor allem auch die AfD wählen. Dass Frauen eher oder junge Frauen eher in die linke Richtung gehen, Männer eher in die rechte. Mhm. Und wenn wir uns an Maximilian Krah, den Spitzenkandidaten bei der Europawahl für die AfD, an den erinnern, der hat ja auch so ein Video gemacht, junge Männer sind rechts, junge Männer, wenn du eine Freundin willst, dann hör auf, Pornos zu gucken. Also ganz absurd, aber ich glaube, er hat versucht, ein Leitbild für junge Männer zu sein, die orientierungslos sind. Und ich glaube, so kriegen die zum Teil auch junge Menschen.
Rainer Locher schreibt uns aus Ochsenhausen, der sagt, natürlich wählen viele der jungen Generation AfD. Kann es sein, dass es so ist, weil die Jungen an den Schulen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, an den öffentlichen Räumen zum Ausgehen und so weiter mit der Flüchtlingspolitik direkt konfrontiert sind?
Es kann gut sein. Also ich selber bin damit irgendwie gefühlt immer nicht so konfrontiert, aber kann bestimmt sein, es wird nicht alles an den sozialen Medien liegen.
Und Uschi Händle würde sich wünschen, dass wir politisch neutral bleiben und nicht wie jetzt verstärkt gegen die AfD wettern. Sie denkt, man muss nicht erklären, was Demokratie bedeutet. Denkst du das auch?
Ich glaube tatsächlich, dass man erklären muss, was Demokratie ist, dass Demokratie nicht nur eine Staatsform ist, sondern es ist eine Kultur des Miteinanders. Das steht für so viel mehr. Und diese Werte gehen ja zum Teil auch gerade verloren. Und ich kann es mit der Neutralität ein Stück weit verstehen. Ich habe für mich aber jetzt gesagt, es ist eine zum Teil rechtsextremistische Partei. Da muss ich Haltung beziehen, weil ich eben irgendwie die Verantwortung auch habe.
Was du auf jeden Fall machst, ist Politik erklären, zum Beispiel auch in deinem Buch. Das heißt, endlich Politik verstehen, kommt, glaube ich, jetzt demnächst heraus. Nina Poppel, vielen Dank für deinen Besuch in SWR1, Leute.
Danke, dass ich da sein durfte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.